Hallo und willkommen zum Aue Podcast. Ja, heute mit Folge 80 und passend dazu wird unser Verein ja auch in dieser Saison 80 Jahre alt. Also schachtzig ist heute das Motto. Hallo Florian.
Glück auf zusammen.
Und hallo Tobias.
Glück aus Leipzig.
Ja, und wir hatten am Wochenende das Spiel gegen Hansa. Tobias, wie hast du das Spiel denn verfolgt?
Ich habe das ganz gemütlich verfolgt auf dem Sender mit dem Magenta-Ton und war ich auch ganz zufrieden mit dem Spiel, würde ich sagen.
Und Florian, wie ist denn unsere Anreise? Wir sind ja zusammen angereist am Sonntag und unsere Anreise hat ja schon einige Hürden.
Ja, es war eine besonders lange Anreise dieses Mal, denn irgendwie hat sich der Stau von der Autobahn dann runter Richtung Erzgebirgsstadion extrem gezogen. Ich glaube, wir haben am Ende fast eine Stunde gebraucht. Dann musste nämlich auch zwischendurch noch der Hansa-Bus an uns vorbeigelassen werden. Da mussten wir auch nochmal warten. Und das war einfach sehr lang, so dass wir auch tatsächlich erst 20, 25 Minuten vor Anpfiff im Stadion waren.
Ja, magst du die Geschichte mit dem Hansa-Bus vielleicht gerade erzählen? Der ist ja schon auch einiges viral gegangen.
Ja, wir haben schon auf der Fahrt, ich war ja Fahrer, habt ihr da schon Fotos bekommen, dass der Hansa-Bus, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag eben in Zwickau, scheinbar auch auf dem Stadiongelände stand, von FSV-Zwickau-Fans beschmiert wurde, vermutlich, denn da stand ein großes, dickes FSV und ein Viola Merder. So fuhr der Bus dann eben ins Erzgebirge hinein.
Mit einer großen Polizeikolonne.
Genau, die wurden dann mit der großen Polizeikolonne eskortiert, wobei das ja sowieso der Fall gewesen wäre, egal ob beschmiert oder nicht, die waren ja auch spät dran.
Ja, genau, ich glaube, sonst auch wäre das Spiel zu spät angefangen. Und dann hatte man ja noch, am besten nach dem Spiel noch gesehen, dass Hansa-Fans den dann übermalt haben mit Hansa und was stand auf der anderen Seite nochmal?
FC Hansa und ja. Rostock. Aber sie haben auch noch ein kleines Detail an Gruß an Zwickau gemacht. Das war als Schweinchen dargestellt oder sowas in die Mitte. Also die waren da schon sehr kreativ und sehr schnell.
Ja, es ist ja eine Lappalie, aber es ist ja auch einfach so, dass Mannschaftsbusse oft im Reiseverkehr eingesetzt werden. Also ich habe den Mannschaftsbus von Erzgebirge Aue damals auch schon oft in Jena gesehen. Wir fuhren irgendwie oft nach Jena. Hätte da die Jena-Szene sich mal ausgetobt, das wäre auch eine Freundschaft geworden, die es ja auch mal gab, aber naja. Ich finde das aber alles ein bisschen.
Du hast da noch was vergessen. Du hast jetzt, wir haben noch den Kontext vergessen, dass ja der Ursprung war eben, dass Rostock-Fans eben vor einiger Zeit diesen Bus von Zwickau, der eben irgendwo da oben an der Ostsee unterwegs war, als Reisebus dann beschmiert haben. Das war also dementsprechend ja jetzt am Wochenende nur eine Racheaktion.
Ja, also wie gesagt, wer da angefangen hat, ist eigentlich ja auch egal. Und es ist ja auch einfach so, dass Mannschaftsbusse im Reiseverkehr eingesetzt werden müssen. Sonst lohnen sich Mannschaftsbusse ja auch nicht. Gut, kommen wir mal zum Spiel. Es gab sehr, sehr viele Wechsel in der Startelf jetzt im Vergleich zur letzten Saison. Insgesamt haben 6 Neuzugänge gespielt. Darauf gehen wir dann später ein. Vielleicht kurz zur Chronologie des Spiels. Es gab in der 10. Minute die erste Chance von Julian Günther Schmidt. Dann hatte Hansa eine Doppelchance. Und dann gab es eine strittige Entscheidung, ein mutmaßliches Handspiel von Maximilian Kraus war, wo aber kein Elfmeter gegeben wurde. Elfmeter gegeben wurde dann in der 75. Minute, Wallner Freud schmiert im Strafraum und Stefaniak tritt dann letztendlich an, aber Uthoff rettet oder hält den Elfmeter halt. Und am Ende hätten wir noch das 0:1 von Kim Zombie sehen können. Insgesamt ein 0:0. Es sagt doch, glaube ich, auch viel aus, dass beim Kicker Benjamin Uthoff Spieler des Spiels war. Aber von uns war auch Ryan Malone in der Magenta Sport 11 und des Spieltags und Pascal Fallmann stand in der Kicker 11 des Tages. Ja, Florian, also verschenkte Punkte oder ein gerechtes 0:0?
Am Ende würde ich sagen, dass wir etwas mehr Chancen hatten, also wenn wir gewonnen hätten, wäre das schon auch, finde ich, gerecht gewesen. Andererseits kann man auch den Blick eben auf diese Kinzombie-Chance werfen. Und ich glaube, Hertel hat das auch in der Pressekonferenz gesagt oder in einem anderen Interview, in der letzten Saison wäre dieses Ding reingegangen. Oder war es Matze Heidrich in der Mixzone? Ich weiß nicht, aber das, in der letzten Saison wäre das Ding wahrscheinlich reingegangen und wir hätten das verloren. Aber ich glaube, es ist jetzt erstmal dadurch, dass am ersten Spieltag ja sehr viele Spiele, bis auf die beiden Sonntagsspiele nach uns, unentschieden ausgegangen sind, haben wir jetzt noch irgendwo keine Punkte großartig verloren.
Und Duisburg hat noch gewonnen.
Ah ja, okay, aber eben sehr viele unentschieden.
Genau. Ja, Tobias, wie hast du denn, gehen wir mal komplett in die Spielanalyse rein, wie hast du denn die Elfmeterszene gesehen? Also vielleicht erstmal das mit Kraus. Ich glaube, relativ oft wurde im Fernsehen gesagt, dass es eigentlich Elfmeter ist. Wahrscheinlich wäre es auch mit dem VAR unstrittigerweise ein Elfmeter gewesen.
Ja, also ich denke, da hätten wir durchaus einen Elfmeter kriegen können, wenn nicht sogar müssen. Da hatten wir tatsächlich großes Matchglück. Und den Elfmeter, den wir bekommen haben, da müssen wir ehrlich sein, das war ja nicht wirklich ein Elfmeter.
Ach ja, doch, das sehe ich ganz anders.
Also er ringt ihn da schon um.
Ja, aber ich habe das ja nur von den TV-Bildern aus gesehen. Also das war eher so, das war so eine Kann-Entscheidung, aber ich glaube keine zwingende Muss-Entscheidung.
Florian?
Ja, ich bin schon eher bei Muss, aber da wollen wir uns ja nicht drüber streiten. Ich glaube, das war halt auch einfach ein dummer Elfmeter, weil den Ball müssen sie schon längst rausschlagen, die Rostocker.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also insofern, also ich würde sagen, dass wir da mit 0-0 rausgegangen sind. Das war am Ende des Tages, also es war ein besseres 0-0, aber ich würde auch sagen, so, also einen Sieg haben wir dann vielleicht am Ende des Tages halt auch nicht zwingend verdient gehabt.
Naja, vielleicht ist das auch die Emotionalität, die man durch Stadionerlebnis jetzt hat, aber ich finde schon, dass Aue den Heimsieg mehr hätte verdient gehabt. In der ersten Halbzeit war man klar besser. Ist ja manchmal auch schwierig, in Chancen auszudrücken. In der zweiten Halbzeit war es einfach insgesamt ein schlechtes Fußballspiel. Und ich gebe ja auch der Analyse recht. Also letzte Saison hätten wir es halt in der Nachspielzeit verloren, so wie gegen Hansa halt in der Nachspielzeit verloren wurde vor einem Jahr. Völlig sinnlos.
Oh ja, an dieses Spiel kann ich mich noch erinnern. Ich hätte im Strahl kotzen können.
Gut, ja, dass du es nicht gemacht hast.
Genau, wollen wir uns nochmal die Neuzugänge angucken. Ryan Malone war in der Elf von Magenta. Tobias, was ist denn das Spielerprofil von Ryan Malone?
Ryan Malone, das ist ein großer Spieler, das ist ein richtig zweikampfstarker Spieler, der sich vor allen Dingen aber auch durch seine langen Einwürfe irgendwie auszeichnet. Also es ist ein Spieler, der wirklich ganz, ganz viel Kontur mitbringt, der ganz, ganz viel Einsatzwillen mitbringt und noch ganz, ganz viel Willen mitbringt. Also ich finde, ein richtig guter Neuzugang.
Und wie findest du die anderen neuen Defensivakteure, zum Beispiel Ullmann und Zobel?
Also ich sag mal ganz kurz was zu Ullmann. Der kam ja von Hannover 96-2 und der hatte mir ja auch schon richtig, richtig gut gefallen. Der hat eine richtig gute Spielübersicht, der hat ein sehr gutes, auch defensives Verständnis. Also das ist ein richtig starker Neuzugang. Ob er jetzt im Spielaufbau jetzt tatsächlich jetzt so stark ist, wie jetzt vergangene Akteure von Erzgebirge Aue, das müssen wir sehen. Aber ich denke, es ist jemand, der ein gewisses defensives Verständnis mitbringt und der uns ja auf der Position auch echt bereichert.
Florian, was ist deine Stadionperspektive auf beide?
Der Tristan Zobel ist mir tatsächlich sehr positiv aufgefallen. Der ist ja dann auch in der ersten Halbzeit, hat er ja auf der Linksverteidigerposition direkt vor uns gespielt. Da hat er gegen den Kraus, der ja eigentlich der stärkste Spieler neben dem Uphoff, dem Torhüter von Hansa Rostock war, hat er wirklich viele gute Zweikämpfe gehabt, hat den auch gut abgekocht. Wenn man bedenkt, dass er, glaube ich, ursprünglich aus Koblenz kommt und die letzten 2 Jahre bei Paderborn in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West Erfahrung gesammelt hat. Also der war schon, fand ich schon richtig gut. Und der Erik Ullmann, der ist tatsächlich, habe ich jetzt so in der Nachbetrachtung für mich festgestellt, für mich gar nicht großartig gestern aufgefallen. Was aber, glaube ich, auch daran lag, dass Jonah Fabisch, eben sein Konterpart im zentralen Mittelfeld, gestern eine echt gute Partie gemacht hat. Der hat da richtig viel weggeholt und daher auch die offensiven Impulse gegeben, aber der war richtig stark, fand ich gestern.
Ich würde auch sagen, im Mittelfeld ist jetzt kein Neuzugang, aber sicherlich Fallmann Aktivposten. Fallmann ist auch dadurch aufgefallen, dass er ja auch nochmal die Zuschauer animiert hat, mehrmals. Also ist schon auch einer, der gerade auf jeden Fall on fire ist.
Na, das auf jeden Fall. Also ich meine, der hat jetzt ja auch gestern nicht mehr wirklich so einen Gegenspieler, sag ich jetzt mal. Aber ich meine, war der nicht auch mal Nationalspieler von der österreichischen U21?
Ja, ich meine wohl.
Wie habt ihr denn so den Julian Günther Schmidt gesehen? Weil da habe ich ganz unterschiedliche Einschätzungen gehört und gelesen.
Naja, also der Günther Schmidt, der wirkte jetzt noch, also der wirkte zwar schon fit, aber der ist ja, glaube ich, noch nicht so ganz hundertprozentig so in diesem Spiel jetzt auch mit drin, sag ich jetzt mal. Also ich denke, wir sollten dir noch mal 2, 3 Wochen geben und dann kann das eine richtig starke Neuverstärkung sein.
Naja, er hatte immerhin eine Chance. Wenn er den natürlich macht, dann ist er der Held in Anführungsstrichen. Dann sagen wir alle ein super Einstand. So ein bisschen wie bei Weinhauer natürlich jetzt auch der Einstand dadurch gut irgendwie steht, dass wir irgendwie dieses Glenevin-Spiel im Kopf haben, wo er direkt 2 Tore macht. Und ich weiß halt nicht, also gerade das kann immer, also das kann natürlich eine ganze Saison prägen, wenn du jetzt direkt einen guten Einstand hast und ein gutes Gefühl. Aber ich meine, die sind jetzt auch alle nicht schlecht bewertet in der Offensive. Also es hat ja wirklich auch kein Aue-Spieler jetzt unterdurchschnittlich gespielt, wenn man ehrlich ist. Also es war ja durchaus einfach auch eine gute bis, also eine befriedigende bis gute Leistung von allen.
Ja, genau, also die schlechtesten Spieler, die sind Weinhauer mit 3,5, Stefanenberg mit 3,5 und Fabisch mit 3,5. Und der beste Spieler ist, glaube ich,
Fallmann.
Fallmann
Ja.
mit 2,5 und der Malone mit 2,5.
Ja.
Na gut, aber es ist ja auch nur eine Note auseinander, ne?
Ja.
2,53, also alle in einer guten Range.
Das stimmt, ja.
Von daher, ich glaube, die Neuzugänge, das dauert natürlich auch seine Zeit, aber die Vorbereitung hat natürlich auch allen, gibt natürlich allen auch so ein bisschen Aufwind. Vielleicht hören wir da auch mal direkt in ein Interview mit Matze Heidrich rein. Matze Heidrich heute 0:0 gegen Hansa Rostock. War doch ein gelungener Start in die Saison, oder?
Absolut. Dann mit guter Gegner, volles Haus, viel Emotionalität im Spiel, so wie man sich das vorstellt und mit ein bisschen Glück und wenn man den Elfmeter mit dazu nimmt, dann dürfen wir es vielleicht auch gewinnen. Ich glaube dann ohne den Elfmeter, glaube ich, ein Spiel, wo es mit 0 ausgehen kann und alles okay ist. Gut intensiv. Alle haben sofort dann mal so die Latte hochgelegt für die kommenden Wochen und nee, war anständiges Spiel, gute Basis.
Marvin Stepanek hat sich gerade beim MDR für den Elfmeter entschuldigt. Wie findest du den Elfmeter?
Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Ist halt scharf geschossen. Torhüter entscheidet sich für die Ecke. Ich glaube, dann ist es immer schwierig. Ja, das kommt vor im Fußball, wenn man einen Elfmeter verschießt. Ich würde ihm wünschen, dass er den nächsten direkt wieder nimmt mit dem nötigen Selbstvertrauen und den nächsten macht er rein und dann ist das Thema erledigt.
Heute war es ausverkauft zum Start und ich glaube, wir haben auch erfolgreiche Wochen hinter uns. Wie findest du aktuell die Stimmung im Verein?
Gut, hat dann auch gemerkt, die Zuschauer waren da, volles Haus. Ich hoffe, dass halt gegen Havelse sehr, sehr viele von den Menschen wiederkommen, dass man einfach diesen Rahmen, den brauchst du auch, um emotional Fußball zu spielen. Und ich glaube, dass die Fans dann heute so mit einem Tick weit zufrieden auch nach Hause gehen können, weil wir einfach ein gutes Spiel gemacht haben und aus meiner Sicht einen Staffelfavoriten hier ordentlich Paroli geboten haben. Und wie gesagt, mit dem Elfmeter dürfen wir das Spiel auch gerne gewinnen.
Mal Zeit, vielen Dank.
Gerne. Ciao.
Ja, da war ja einiges drin. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Marvin Stefanik, der hat auch sein 100. Spiel gemacht. Ist natürlich dann ärgerlich, dass das Ganze nicht davon gekrönt wurde, dass er dann auch den Elfmeter, den entscheidenden Elfmeter reingemacht hat. Und ich weiß nicht, erinnert euch noch an das Debüt von Marvin Stefanik?
Ja, das war doch gegen SC Freiburg 2, oder?
Genau.
Und da hatte der doch direkt getroffen mit diesem herrlichen Freistoß.
Genau, da war ich nämlich auch mit dem Stefan damals da und ziemlich heißer Tag im Juli und da hatten wir ja auch alle noch so eine gewisse Euphorie, ja, wir sind jetzt abgestiegen und dann steigen wir direkt wieder auf, aber es war dann am Ende schon eine ziemlich enttäuschende Saison und so ein bisschen war das ja auch sinnbildlich dafür, dass man dann am Ende noch den Gegentreffer dann kassiert hatte. Ja, wie sieht er es mit Stefaniak? Florian, findest du das angemessen, dass sich Marvin Stefaniak dafür entschuldigt, dass er den Elfmeter verschossen hat?
Ich glaube, das braucht er nicht machen. Das ist ein Strafstoß, der nicht perfekt geschossen ist, aber gut geschossen ist. Und wie der Torhüter kriegt die richtige Ecke, ist auch lang, springt. Das kann passieren. Und ich meine, er musste oder er hat die Verantwortung übernommen. Gerade bei 6 Neuzugängen war er jetzt in der Startelf, war er der Führungsspieler oder ist auch als Führungsspieler adressiert worden, nochmal deutlich in den letzten Wochen. Will die Verantwortung auch übernehmen und da muss er sich meiner Meinung nach nicht entschuldigen.
Ja, sehe ich auch so. Also, ich meine, es ehrt ihn, aber wer die Verantwortung übernimmt, der kann ihn halt auch verschießen. Und wie Matze Heidrich auch sagte, der war ja platziert geschossen und der Torwart hat ja auch einfach Glück. Also, in der Hälfte der anderen Fälle springt er in die andere Ecke.
Genau, aber zeigt natürlich auch, dass Marvin Stefaniak einfach auch in den letzten 10 Jahren einfach auch als Mensch massiv gereift ist. Also ich glaube, das hätte der vor 10 Jahren so nicht gemacht. Also wie gesagt, ich kenne den ja noch aus Dresdner Zeiten und da war das ja schon so, da war er nochmal von seinem persönlichen Reifegrade nochmal ein ganz, ganz anderer. Also insofern fand ich das gut, ich fand ich das schön, dass er sich entschuldigt hat, aber hey, wie er schon richtig gesagt hat, wer die Verantwortung übernimmt, der kann auch Fehler machen.
Ja, noch ein anderer Führungsspieler fällt mir gerade ein. Habt ihr das mit Martin Mendel mitbekommen? Ist ja aktuell dieses Zeitspiel sehr in der Diskussion. Und jetzt hat man ja die Regel verschärft mit dem Festhalten des Balls. Und es gab ja dann auch noch mal einen indirekten Freistoß.
Ich habe das im Stadion gar nicht gecheckt, ehrlich gesagt, und habe es heute erst woanders gehört und verstanden, was das Problem war.
Ich glaube, das war ja so. Ich glaube, das war, glaube ich, kurz vor Ende, wo er dann irgendwie dann hat auch den Ball halt nochmal fallen lassen und dann am Fuß geführt hat, um dann halt eben nicht dieses Zeitspiel herbeizuführen. Aber ich glaube, das war erst ein bisschen später.
Nee, das ist diese 5-Sekunden-Regel, ne? Also oder 8 Sekunden. Man muss, wenn die nach 3 Sekunden zeigt der Schiedsrichter an, du hast jetzt nur 5 Sekunden, um eben den Ball abzuspielen, den Abschluss auszuführen. Und wenn das nicht passiert, dann kriegst du halt eben nicht wie früher indirekten Freistoß, was ja schon eine sehr hohe Bestrafung war, eben nur den Eckball. Also, was aber auch immer schon eine gute Chance ist für eine Mannschaft.
Ja, also wie gesagt, ich finde, man muss was gegen das Zeitspiel tun, aber es machen alle und es ist natürlich auch eher immer die Mannschaft, die spielerisch schwächer ist. Und ich weiß nicht sowieso, das sollten wir vielleicht nochmal im anderen Mal diskutieren. Ich finde auch, dass dieses Zeitspiel generell schwieriger geworden ist, dadurch, dass man so viele Wechsel hat und das Spiel damit schneller ist über die 90 Minuten. Naja. Okay, vielleicht nochmal zu dem, was Matze Heidrich gesagt hat. Er hat ja gesagt, der Staffelfavorit. Seht ihr das auch so, dass Hansa Rostock der Favorit ist?
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass Hansa Rostock, die haben eine richtig, richtig starke Mannschaft zusammen. Die haben sich nochmal richtig, richtig gut jetzt auch nochmal neu verstärkt. Also von dahingehend, es ist schon auch ein Staffelfavorit.
Ich denke, dass sie mit zu den Favoriten zählen. Sie haben die Rückrunde richtig gut gestaltet, sind fast so schon auf den Relegationsplatz gekommen. Daniel Brinkmann, den sie da geholt haben aus Paderborn, der scheint wirklich ein guter Trainer zu sein. Haben nochmal mit Kraus und Vogelsammer zwei richtig starke Spieler dazu geholt. Und ja, aber die dritte Ligasaison ist lang. Also da kann auch viel passieren. Das muss man ja auch dazu sagen.
Ja, absolut.
Ja, genau. Und die dritte Liga zeichnet ja auch irgendwie dadurch aus, dass ja im Kern jedes Team auch jedes andere Team ja halt auch schlagen kann. Also, und das macht ja auch die dritte Liga, wie ich finde, ja so sehr attraktiv einfach. Also, weil das noch, also richtig echter Fußball ist und also auch richtiger, ja, auch so Fußball, wie man den halt auch noch von früher so kennt.
Ja, Matze Heidrich hat ja auch es angesprochen, das Haus war voll. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr, dass ein Spiel ausverkauft wird. Ich glaube, das letzte Spiel, was offiziell ausverkauft war, war im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach vor einem Jahr. Wie fandest du denn die Stimmung im Stadion, Florian?
Ich fand die Stimmung richtig gut. Also die Heimseite, unsere Kurve war richtig laut. Hansa-Seite dann auch, als sie dann aktiv waren. Die haben ja ein bisschen verzögert angefangen. Und das ging eigentlich fast durchgehend mit sehr brachialen, lauten Gesängen. Da war eine super Stimmung und man hat gemerkt, die Leute haben dieses Spiel herbeigesehnt nach der, ja, für manche lange Pause mit einem super attraktiven Gegner. Dann aber auch einfach die letzten Wochen in der Vorbereitung mit diesem Glenavon-Spiel oder dem Spiel in Glenavon.
Bei Glenavon.
Ja, bei Glenavon. Bei Glenavon. Und dann eine recht gute Vorbereitung, das Mönchengladbach-Spiel mal ausgeklammert. Also, das war eine Bombenstimmung.
Ja, also ich denke auch, die Leute waren heiß. Auch wenn ich es immer interessant finde, wie lange es bei uns dauert, bis wirklich mal ein Spiel ausverkauft ist. Also es muss ja schon sehr, sehr viel zusammenkommen und sehr, sehr viele Exil-Aue-Fans müssen dann irgendwie ins Erzgebirge kommen. Und man darf ja auch nicht vergessen, normalerweise haben wir in den Ferienzeiten immer ein Zuschauerproblem. Also wir haben auch gerne mal weniger Zuschauer, weil da noch eben Sommerferien sind. Und ja, von daher ist es halt umso beachtlicher. Und Matze hat natürlich wieder den Aufruf, nochmal ins Stadion gegen Havelse zu kommen, schön platziert bei uns, oder?
Das hat er super gemacht. Das nutzt er, ist da echt Profi drin. Kleiner Side-Fact, der mir noch einfiel, vor uns saßen ja die Leute von der Ostsee-Zeitung und der den Ticker da gemacht hat, selbst der konnte man von hinten ansehen, dass er die Lautstärke schon am Anfang echt beeindruckend fand und der kennt ja von Hansa-Heimspielen und von anderen Auswärtsspielen auch schon gute Lautstärken, also es war scheinbar auch für die echt laut.
Noch im Stadion eine Geschichte, zur zweiten Halbzeit hat sich Hansa Rostock umgezogen. Florian?
Ja, das fing da ja so 5 Minuten vor Halbzeitpfiff an, dass dann die Fahnen sich wegfahren. Elemente wurden dann halt eben da über den Leuten verteilt und da war einem schon irgendwie klar, dass da was kommen wird, also dass da Pyrotechnik kommen wird. Wir hatten noch so ein bisschen spekuliert, machen die das jetzt noch in der Halbzeit oder vor der Halbzeit, weil es schon recht früh war. Und dann hat es ja sofort zum Anpfiff oder kurz nach Anpfiff dann auch irgendwie wirklich also einiges am Pyro geben, also ob jetzt Rauch dabei, da war eine Rakete, hat das eröffnet, das ganze Feuerwerk und auch Bengalos über den ganzen Block verteilt, wurde auch, glaube ich, 2 Minuten unterbrochen und dann ging es aber auch weiter.
Ja, also mein Moment war ja da, dass die Pressesprecherin dann aufstand und erstmal ein Video gemacht hat. Also das immer wieder amüsant, auch wie Hansa das selber so sieht. Und ja, also natürlich ein krasser Mob einfach. Und vielleicht nochmal zur Stimmung. Ich meine, im neuen Stadion ist es schon sehr schwierig, gegen so einen geschlossenen Mob auch gegenzuhalten für die Heimfans, weil irgendwie der Gästeblock fast so groß ist wie OP.
Naja, das stimmt.
Ja, aber ich glaube halt auch, dass Hansa Rostock einfach auch eine richtig geile Fanszene einfach auch hat. Also ich meine, die sind ja so ein bisschen vergleichbar jetzt wie mit der Dynamo Dresden. Also Dynamo Dresden ist halt, glaube ich, dann nochmal so ein bisschen krasser. Aber ich glaube, weil wenn Hansa Rostock, für die ist das ja auch ein Highlight-Spiel gewesen. Ich meine, das ist ja ein Saisonauftakt gewesen. Es ist ein Ostderby gewesen. Also das sind ja schon die Harten der Harten mitgekommen.
Apropos Derby. Florian, wer waren denn die Einlaufkinder?
Ah, da waren doch Kinder vom Lauterer, also
Lauterer SV Viktoria, genau.
Ja, Lauterer SV Viktoria waren die Einlaufkinder, was natürlich auch so ein kleiner Wink in Richtung Empor Lauter, Hansa aka Hansa Rostock war.
Ja, ich fand auch schön, ist jetzt auch vielleicht auch nur noch eine Anekdote, aber ich fand auch schön, wie unser Stadionsprecher dann ja auch den neuen Sponsornamen dann davor nannte. Ich glaube, es hat ihm auch so ein bisschen ja, sowas gekostet und sich daran zu gewöhnen und so weiter. Und er dann auch so die Moderation anfing mit, früher wäre es ein Erzgebirgsderby gewesen. Ja, absolut.
Ja, aber ich glaube, das Wichtige ist ja eigentlich so ein bisschen, das wollte ich heute eh nochmal sagen. Ich meine, ich habe mir das letzte nochmal angeguckt. Ich meine, es ist ja einfach auch mega cool, dass irgendwie jetzt Aue jetzt so viele coole neue Sponsoren gewonnen hat oder auch, dass viele ihr Sponsoring auch ausgebaut haben. Und weil Aue braucht das. Also ich denke halt auch, dass wir einige Neuzugänge hätten gar nicht holen können ohne irgendwelche externen Sponsoren.
Naja, also auf Dauer wird der Etat sicherlich sinken, weil man ja auch gerade zum Beispiel die Stadionpacht wieder gestundet bekommen hat vom Kreis und das wird ja nicht ewig so gehen. Also, wobei man natürlich beim Sponsoring schon einiges mehr reinholt, aber aktuell ist dann der größte Faktor, wo die Geldschraube noch zu drehen ist, all die Zuschauereinnahmen.
Genau. Also die Zuschauereinnahmen, aber auch und B auch das Sponsoring. Weil ohne das Sponsoring hätten wir auch den Julian Gutter nicht holen können.
Ja, naja, also klar, aber das Sponsoring und die Zuschauereinnahmen gehen ja auch oft Hand in Hand, weil je mehr Zuschauer du hast, desto attraktiver bist du für Sponsoren oder hast natürlich auch damit mehr Mittelständler, die grundsätzlich das vorstellen können, dann auch dem Verein was zu geben.
Exakt.
Gut. Habt ihr sonst noch was zum Spiel? Florian, vielleicht das Medieninteresse, das war schon riesig an dem Spiel.
Das war Wahnsinn. Also man ist es ja, also es gibt ja nach dem Spiel Abpfiff kann man 30 Minuten in der Mixzone eben seine Interviews führen, weil dann ja die Pressekonferenz anfängt, eine halbe Stunde nach dem Spielende. Und diesmal hast du es, Martin, ja tatsächlich auch nur geschafft, ein Interview zu führen mit Matze Heidrich, weil da einfach bei uns waren mindestens 8 Leute, die von der heimischen Presse sozusagen unterwegs waren. Hansa hatte auch nochmal, keine Ahnung, alleine die Ostsee-Zeitung war mit 3 oder 4 Leuten dabei. Dann war witzigerweise neben uns stand dann in der Maxzone auch noch die aus dem Saarland, Saar News, glaube ich, Radiosender oder Zeitung. Hatten wir so ein bisschen gemunkelt, warum die denn da sind, ob das jetzt daran liegt, dass die in Cottbus gespielt hatten am Tag vor und dann das einfach noch mitgenommen haben, das Spiel, oder an Julian Günther Schmidt als ehemaligen Saarbrücker Spieler, oder vielleicht auch einfach, weil Saarbrücken ja auch ein Mitfavorit ist für den Staffeltitel, wie, und das war schon Wahnsinn.
Ja, also ich glaube auch, dass ist interessant, wie viel Interesse es dann an so einem Spiel gibt. Klar, es ist auch ein Knaller und so weiter. Und ich finde ja auch, ist ja auch eine Neuerung, dass jetzt auch diese Spiele wieder sonntags vom MDR übertragen werden können.
Das ist natürlich wirklich richtig, richtig cool. Also ich meine, letztlich gesehen, also sind wir doch mal ehrlich, also so Bezahlfernsehen, das macht ja auch niemandem wirklich, wirklich Spaß, oder?
Naja, ich glaube halt einfach schon, das haben mittlerweile viele von unseren Fans. Das ist ja auch so eine Erklärung, warum die Zuschauerzahlen so sind, wie sie sind, dass die Leute dann vielleicht doch lieber Freitagabend auf der Couch sitzen oder Sonntagabend oder so. Und das Free TV oder MDR ist natürlich für die Sponsoren Gold wert. Die Reichweite, die hat ja niemand im Pay-TV. Und das, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Fernsehquoten, die werden ja auch immer nur auf die Sendegebiete gemessen. Das heißt, beim MDR weiß man gar nicht so genau, wie viel das überhaupt bundesweit gucken.
Ach, echt jetzt? Ach, krass.
Das ist bei den dritten Programmen wirklich so.
Ich wechsle manchmal zum MDR, wenn ich auf die Magenta-Leute gar keinen Bock mehr habe. wie beim Cottbus-Spiel, da konnte ich mir das nicht mehr anhören, das Gelobhudel über von Nils Pedersen zum FC Hansa. Das war FC Hansa bis zu Energie Cottbus, das war ein bisschen anstrengend.
Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel. Das ist am Samstag gegen den SSV Ulm. Und der SSV Ulm ist schwierig in die Saison gestartet, sind ja Zweitliga-Absteiger, die haben 1-3 bei Wien Wiesbaden verloren. Und ich glaube, das Krasseste ist auch, dass ihr langjähriger Kapitän jetzt Joe Reichert, der musste mit einem Kreuzbandriss ausgewechselt werden. Also heute kam dann die Diagnose rein. Und ich glaube, Ulm ist so ein bisschen eine Wundertüte mit 15 Neuzugängen und 16 Abgängen, aber auch zwei alten Bekannten, Tobias.
Nämlich einer von denen ist Paul-Philipp Besong.
Und der andere?
Oh Gott, jetzt hast du mich aber hart erwischt.
Den kennst du auch aus Jena.
Ach nein, warte, oh nein, jetzt, das müssen wir schneiden.
Elias Löder natürlich.
Ah, natürlich, Elias Löder, den ich so gerne hier in Aue auch gesehen hätte. Und Lukas Röser, das ist jetzt zwar kein Neuzugang, aber den kenne ich auch noch aus Dresden.
Ja, also das vielleicht zum Kader, die sind rund erneuert und damit natürlich auch so ein bisschen eine Wundertüte, oder Florian?
Definitiv eine Wundertüte, zumal sie ja auch davor nicht lange in der dritten Liga waren. Sie haben ja direkt den Durchmarsch gemacht aus der Regionalliga in die dritte Liga und dann in die zweite Liga, wenn ich mich recht entsinne. Und da ist ja dann auch sowieso im Gesamtverein noch keine Kontinuität. Und dementsprechend ist das super schwer einzuschätzen, was dann, wie stark die sind oder auf das unser Spiel gesehen oder auf die Gesamtsaison gesehen. Mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass wir die 3 Punkte mitnehmen.
Ja, also ich muss natürlich immer gucken bei Aue und Auswärtsspiele. Ich bin ja jetzt auch schon über 10 Jahre jetzt bei Aue mit dabei. Das ist jetzt ja so ein bisschen, Aue hat ja nun kaum ein Auswärtsspiel gewonnen. Deswegen bin ich da immer ein kleines bisschen kritisch.
Ich bin Optimist einfach, das muss jetzt sein.
Ja, also das letzte Spiel war, glaube ich, 2-2. Da waren die schon Aufstiegskandidat. Das war ja auch ein gutes Spiel. Auch wenn wir da in der Saison ja auch wieder den Aufstieg verpasst, vermaledeit haben, wie auch immer, durch die Auswärtsschwäche. Ich finde interessant, die haben Batista Meier abgegeben. Der war natürlich jahrelang irgendwie so einer der Topspieler der zweiten, dritten Liga. Ja, auch wenn er vielleicht mal eine Durchstrecke hatte. Und das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, denke ich, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, wann spielen die? An einem Samstag, oder?
Samstag,
okay. Nee, aber mal gucken. Also ich mal gucken. Also Ulm ist jetzt ja doch jetzt leider ein bisschen weit weg. Das heißt, ich werde da jetzt leider nicht hinfahren können, aber ich werde es mir wieder mal im Fernsehen anschauen.
Dann gibt es ja eine DFB-Pokalpause. Wir sind ja leider nicht für den DFB-Pokal qualifiziert. Und da gibt es ein Freundschaftsspiel. Und zwar gegen die BSG Chemie Leipzig. Die haben auch ein sehr schönes Spielankündigungsplakat gemacht. Habt ihr das schon gesehen?
Freitag wird der Hammer.
Freitagabend wird Hammer. Und weil das ist ja auch eine Anspielung auf deren eigenes Motto mit dem, es ist ja auch eine Anspielung mit deren eigenen Hackebeil und dem Leutsche Holz und so. Und das ist schon ganz, ganz lustig, finde ich. Vielleicht schaffen es ja die ein oder anderen dahin. Das lohnt sich, denke ich, auch, sich mal den Alfred-Kunze-Sportpark an einem Freitagabend unter Flutlicht anzusehen, oder? Tobias?
Auf jeden Fall. Ich war jetzt schon öfter dort und ich mag das dort sehr. Es ist eine sehr familiäre Stimmung. Sehr, sehr vernünftige Fans und auch gerade das Deutsche Holz drumherum. Und das ist ja auch sehr, sehr schön und lädt auch zu vielen Aktivitäten ein.
Genau. Dann haben wir noch ein paar kleinere Themen. Und zwar, Florian, du hattest dir den Nachwuchsfördertopf angeschaut.
Ja, ich bin darüber gestolpert, über diesen Nachwuchsfördertopf der DFL und hatte da irgendwie gar keine Ahnung, wie sich das zusammenstellt. Also erstmal in Summe haben wir für die letzte Saison 125.000 Euro aus diesem Nachwuchsfördertopf bekommen. Damit sind wir von allen Drittligisten so im unteren Drittel. Ganz oben ist Unterhaching mit 300.000, das hat mich jetzt nicht so ganz gewundert. Aber TSV 1860 München mit 255.000, das sind jetzt so erstmal so reine nackte Zahlen, das kann ja jeder auch sich nochmal selber raussuchen. Aber interessant ist eigentlich, wie setzt sich das zusammen? Und zwar ist es so, dass jeder Verein bekommt erstmal mit seinem Leistungszentrum, egal welche Kategorie das ist, ihr habt ja auch verschiedene Kategorien, erstmal einen Sockelbetrag von 100.000 Euro. Und dann gibt es tatsächlich für Einsatzminuten von Spielern weitere Prämien. Die werden dann eben berechnet mit einem Faktor, einem unterschiedlichen Faktor. Und da ist nur das Interessante, dass eben es belohnt wird, wenn ein Spieler in der vierten Saison im Verein ist und dann Spielminuten macht, dann ist die Ausschüttung eben der Faktor mal drei. Wenn der in der ersten Saison eben erst im Verein ist und dann Spielminuten macht, dann ist das nur Faktor 1. Da wird eben dann die Vereinszugehörigkeit eben belohnt. Nicht, dass man sich irgendwie kurz in der A-Jugend irgendwie noch mal ein paar Spieler zusammenkauft und diese dann spielen lässt. Was man natürlich auch machen kann, weil dieser Fördertopf ist ja nur eine weitere Unterstützung, aber das soll eben honoriert werden, dass man eine Durchgängigkeit hat vom D-Jugendbereich, C-Jugendbereich. Und dann ist auch noch interessant, da hat die DFL zumindest vielleicht ein bisschen nachgedacht. Es könnte ja mal
bewerten, ich muss dich korrigieren, wenn der Wolf noch nicht. Die dritte Liga ist DFB.
DFB. Da ist es nämlich so, dass nur die Einsatzminuten bis zum 33. Spieltag gewertet werden, damit man den Faktor nicht manipulieren kann. Ich meine, wenn man dann eben schon gesichert im Mittelfeld wäre, und könnte man natürlich seine ganzen Jugendspieler einsetzen und damit natürlich einen höheren Faktor bekommen und mehr Geld einnehmen. Das soll dann ja doch wirklich ein Abbild sein, wie viel Spieler kommen aus dem Jugendbereich in die erste Mannschaft zu Einsatzzeiten.
Ich finde ja bemerkenswert, dass Alemannia Aachen gerade mal 97 Euro und 72 Cent bekommen hat. Und
was?
Dass es ganze drei Vereine gibt, die gar kein NLZ haben. Waldhof Mannheim, Verl und Aachen. Also anscheinend zumindest nicht das lizenzierte NLZ.
Ach krass irgendwie, aber 97 Euro, was haben die denn gemacht?
Na gut, die haben ja kein Nachwuchsleistungszentrum, da hast du schon mal keine 100.000 Euro bekommen. Und dann haben die vielleicht irgendwie aus ihrem Nachwuchsleistungszentrum eben nur zwei Spieler gehabt, die mal irgendwie 5 Minuten gespielt haben.
So wird es sein. Das kann ja schon sein. Aber das Krasse ist ja, das muss man ja auch mal in eine Relation setzen. Ich glaube, dass so die Größenordnung ist, die viele in den Nachwuchs stecken, das geht in die Millionen rein, mit Trainern, mit Auswärtsfahrten, mit Internat und so weiter. Und ich glaube, dass du unter der Schwelle von ein paar hunderttausend Euro ja überhaupt gar kein NLZ dir leisten kannst. Und dieser Nachwuchsfördertopf, der deckt ja selbst bei Unterhaching nicht die Kosten für ein NLZ. Also das ist ja selbst bei denen ein Zuschussgeschäft, solange sie keine Spieler in Anführungsstrichen jetzt verkaufen.
Das ist richtig, das ist ein Problem natürlich, ne? Weil sie werden angehalten, ein NLZ zu haben und stecken da viel Geld rein und können dann eben sich eigentlich nur darüber finanzieren, dass die Spieler dann eben in der ersten Mannschaft sich zeigen oder also über Wechsel können sie ja eigentlich nur das wieder finanzieren und ansonsten müssen sie es auch wieder über den Gesamtetat deckeln, über Sponsoren.
Na, ich glaube, der entscheidende Punkt ist ja eigentlich, ich habe da mal vor Jahren mal eine sehr, sehr spannende Doku gesehen. Irgendwie, ihr könnt ja mal raten, wie viele Spieler in Relation es eigentlich schaffen, aus dem Nachwuchsleistungszentrum irgendwann mal in der ersten oder zweiten Liga zu spielen.
Ja, fast gar keine.
Ich glaube, unter 1%.
Genau. Es waren, glaube ich, einer von 100 oder zwei von 100. Also, das ist halt eben gar nichts. Und ich meine, da müssen wir jetzt mal ehrlich sein, das sind ja alles auch irgendwie Spieler oder junge Männer oder junge Frauen, die da eigentlich ihre ganze Jugend so ein bisschen dafür opfern, mit der Gewissheit eigentlich, dass sie es wahrscheinlich nicht schaffen werden.
Das stimmt.
Das ist
So, und
auf jeden Fall ein krasser Schritt dann immer, ne? Weil du dann wirklich viel opferst. Du gehst fünfmal die Woche trainieren, hast noch Schule, deine Freizeit ist wahrscheinlich sehr, sehr gering und deine Freunde sind feiern oder sonstiges, ne?
genau, diesen Feiern, diesen Rauchen, diesen Saufen, die ziehen auch weg, ja, auch von zu Hause. Also von dahingehend ist es ja so, da muss man ja auch mal ganz, ganz realistisch sein. Also da musst du halt wirklich ein Enthusiast sein, um das wirklich, wirklich zu wollen. Und es gibt, glaube ich, auch nicht wenige, die auf diesem Weg einfach irgendwann zerbrechen.
Ja, genau, aber deshalb achten ja auch gute NLZs oder auch gute Sportgymnasien, gute Sportinternate, die es ja auch viel im Osten gibt, darauf, dass man eben eine duale Karriere macht, dass man dann wenigstens Abitur macht oder im besten Fall dann noch am später dann eine Ausbildung macht. Ich meine, wir hatten ja auch Marcin Sieber mal und da hatten wir es ja auch an seinem Beispiel gesehen. Der hat sich vielleicht als Profi nicht durchgesetzt, aber ist dann sehr zufrieden damit, dass er dann seine Ausbildung gemacht hat und noch studiert hat.
Das auf jeden Fall, ja.
Und die müssen auch tatsächlich in einem NLZ Psychologen haben, angestellt haben, die dann eben auch die Kinder, Jugendlichen dabei begleiten, weil sie ja eben neben der Schule noch einen zweiten Job haben. Und da gibt es ja immer wieder mal Schwierigkeiten. Also es ist es wird auch einfach extrem viel investiert seitens der Vereine, aber es klappt natürlich auch sicherlich besser, je besser dein familiäres Umfeld ist.
Ja.
Na, das auf jeden Fall. Also ich denke so ein bisschen, und insofern ist das, was die da ja bezahlen, ja eigentlich auch fast schon. Ich meine, was hat Unter Hagen gekriegt? Bisschen was über 100.000?
300.000.
300.000. Ich meine, das ist ja dann in Relation auch schon echt, echt wenig. Ich meine, für das, was sie da reinstecken müssen, ich meine, wir kennen auch das Nachwuchsleistungszentrum in Aue. Das ist ja auch nur. Also das ist ja, also es ist cool, es ist schön, aber es ist halt auch nur ein kleines Gebäude, oder?
Naja, es sind ja die Trainingsfazilitäten, es ist das Internat, es sind die Leute, die da als Erzieher arbeiten, hauptamtliche Trainer. Also hauptamtliche Trainer haben ja nicht alle Vereine. Das ist ja einfach mal im Nachwuchs so der Unterschied. Und das gibt's ja einfach. Es gibt ja einfach hauptamtlich angestellte Leute da.
Auf jeden Fall.
Interessant ist vielleicht noch in dem Kontext, ihr habt es bestimmt mitgekriegt, ein ehemaliger Spieler von uns ist ja im Sommer für viel Geld gewechselt. Wisst ihr, wen ich meine?
Niklas Kühn
Ach,
wahrscheinlich.
Ja, Niklas
ach,
Kühn.
ja, stimmt.
Der ist für angeblich rund, sagen wir mal, angeblich 19 Millionen, ist wahrscheinlich sogar noch mehr gewechselt. Und was Aue da jetzt an Ausführungsentschädigungen mit seinen zwei Transfers nach Koma jetzt und dann davor zu Celtic schon bekommen hat, das ist wahrscheinlich schon fast genauso in die Richtung, die sie jetzt aus dem Nachwuchstopf bekommen haben. Also wenn man jetzt grob überschlägt, wird es über 100.000 Euro schon gewesen sein, die er uns eine Saison von ihm eingebracht hat als Ausbildungsentschädigung. Und das ist natürlich auch ein System. Daran siehst du, und du musst halt viele Spieler ausbilden, die oft wechseln.
Ich hatte ja scherzhaft gesagt damals, als der Transfer von Niklas Kühn über die Bühne ging, kurz danach oder ja, kurz danach war der Transfer von Julian Gutau, ging er dann über die Bühne, dass dann sozusagen das Geld gleich weiter investiert wurde. Aber da steckt natürlich auch dahinter, dass er sich verpokert hat mit seinem Berater. Aber das ist schon gut, dass man sowas hat und das braucht man dann zwischendurch mal.
Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich genau denselben Gutau-Gedanken hatte wie du.
Ja, aber ich denke, so Gespräche laufen einfach länger. Selbst wenn er sich jetzt verpokert hat, in Anführungsstrichen, dann wird er auch schon mal früher dann Kontakt bestanden haben. Die Berater kommen ja dann nicht an und sagen, er braucht ja neuen Spieler.
Aber halt, ich hab noch eine andere Frage, und zwar, eigentlich wollte nicht auch Mika Klausen eigentlich wechseln, oder hat er sich auch verpokert oder hat uns seine Verletzung jetzt in die Karten gespielt?
Also ich würde sagen, Mika Klausen, das Gerücht hat ja Matze Heidrich klar und deutlich dementiert. Wobei das natürlich auch Interpretationsspielraum geboten hat. Also es heißt ja nicht, dass sich der Berater umhört oder was. Oder die Beraterfirma. Aber ja, erstmal ein Spieler, der nicht fit ist oder in der Transferphase verletzt ist, er hat es einfach schwer zu wechseln. Und vielleicht ist ja jetzt auch die neue Strategie, dass er sich durch ablösefrei dann empfiehlt oder so.
Das kann natürlich sein, aber ich bin natürlich sehr, sehr froh, dass Mika Klaussen jetzt auch geblieben ist.
Wir hatten ihn ja gerade vergessen. Hast du noch ein, zwei Sätze zu Julian Guttau?
Ah, das stimmt. Julian Guttau ist ja eigentlich so ein bisschen so unser Königstransfer. Also ich meine, ist ein echt sehr, sehr gefährlicher Stürmer. Der ist schnell, der ist relativ kopfballstark, der hat eine auch gute offensive Übersicht. Also es ist ein anderer Stürmertyp als es ein Marcel Bär. Also das ist so eher so, aber ich glaube, dass Marcel Bär und Guttau etwas sehr gut miteinander harmonieren können.
Florian?
Ich glaube, das ist ein wichtiger Transfer auch gewesen. Zumindest, wenn ich es jetzt mal mit dem Spiel von gestern sehe. Weil das hat man ja schon gesehen, dass den Spielern, die jetzt da gestern in der Offensive standen, also Jürgen Günther Schmidt, Marvin Stefaniak, Erik Weinauer, fehlte ja auch so eine gewisse Durchschlagskraft. Natürlich ist das jetzt nur der Blick von einem Spiel, aber er hat halt einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung da in der dritten Liga, wobei Julian Günther Schmidt auch viel Erfahrung hat, aber so, es könnte noch was sein. Und dann hoffe ich natürlich auch noch immer auf Marcel Bär, wenn der zurückkommt, dass der dann nochmal richtig die Liga rockt.
Ja, vor allen Dingen aber auch, ist es ja auch so gewesen, gerade so ein Guttau, wie du gerade schon richtig gesagt hast, der bringt halt auch wirklich echt viel Erfahrung mit, hat aber auch so einen gewissen Stallgeruch im Osten. Ihr könnt ja mal raten, was sein Jugendverein gewesen ist.
Das weiß ich natürlich, ist der HFC.
Na, ja, aber was ist sein allererster Verein gewesen?
Magdeburg.
Och nee, da würden die den hassen. Da würden die den hassen alle in Halle.
Nee, also was gibt's denn in Halle für Vereine? Einheit?
Ja, oh, Alter, du bist echt krass, das stimmt, du hast recht. Dein erster Verein ist die SG Einheit Halle gewesen. Genau, und ist dann zu Freiburg gewechselt und dann zum TSV 1860 München. Und das Krasse ist ja, der Mann ist ja auch noch keine 100 Jahre alt. Also ich meine, der ist 1999 geboren, der ist 25, der ist im besten Alter. Also ich glaube, wenn der fit bleibt, dann kann der echt ein geiles Duo mit Marcel Bär bilden.
Absolut. Wir haben auch im Sommer einen großen Abgang zu verzeichnen gehabt, Florian. Unser kaufmännischer Geschäftsführer ist abgetreten.
Ja, genau. Olaf Albrecht hat ja zum 30.06. aufgehört. Und diese Stelle ist tatsächlich immer noch frei. Ja, da bräuchte der Verein jemand. Ich hatte nur Gerüchte gehört oder Presseberichte, dass die Geschäftsführerin von Unterhaching, wenn ich es richtig weiß, im Gespräch war, die da aber noch bei Unterhaching eben im Job war. Und da hat man jetzt so in letzter Zeit gar nichts mehr von gehört. Ist natürlich auch nicht vorderste Front, Spieler, Transfers und Sonstiges, aber die Position muss ja auch früher oder später besetzt werden.
Bist du sicher, dass es Unterhaching war? Ich dachte, das war irgendein anderer bayerischer Verein.
Es kann auch ein anderer bayerischer Verein gewesen sein.
Aber wie das immer mit Gerüchten so ist.
Das war Bayreuth, ja.
Wie das immer so mit Gerüchten ist. Ja, solange das nicht fix ist. Und ich denke auch, dass einfach sehr viel Verantwortung ist. Und es muss ja auch jemand sein, der im Prinzip mal ein wirtschaftliches Unternehmen geführt hat. Es geht ja jetzt auch um die wirtschaftliche Seite. Und was ich auch ganz interessant finde, Olaf Albrecht ist ja auch ein Radsportfunktionär in Gera immer gewesen. Jetzt lange Jahre, ne? Weiß nicht, ob du das wusstest, Florian.
Nee, das wusste ich nicht. Das ist spannend, ne? Also im Fußball tummeln sich dann doch scheinbar mehr Radsportfans oder ja Radsportfans verantwortlicher, als man so denkt, ne? Martin?
Ich glaube, er war insgesamt, 30 Jahre war er sogar beim SSV Gera. Ja, es gibt ja auch, das habe ich jetzt erstmal jetzt auch diese Woche mitbekommen, es gibt ja auch in Gera so einen Fanclub, der jetzt auch bei der Tour de France war. Der Schachclub, Fanclub von Maximilian Schachmann, die uns dann auch geschrieben haben. Ja, wir sind auch eure Fans. Lustig auf jeden Fall, was es da so für Connections auch gibt von Leuten, die dann bei der Tour de France sind und so weiter. Vielleicht sehen wir dann ja auch irgendwann mal Aue irgendwo auf Tour de France Straßen im Sommer.
Aber du hast natürlich auch noch recht mit deiner anderen Einordnung grundsätzlich. Es ist eine wichtige Position. Er muss sich mit Marktwirtschaft auskennen. Gerade bei unserer finanziellen Lage muss man da Kenntnisse und Fähigkeiten haben. Und das ist natürlich auch wiederum etwas, was man nicht mal so aus der ja schnellen Hüfte verpflichtet. Da müssen ja verschiedenste Gespräche stattfinden und der Vorstand muss sich dann ja auch irgendwo einig sein, dass man dann diesen Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin einsetzt.
Ja, mal, dass da vor allen Dingen die Geschäftsführung ist ja auch eine der hauptamtlichen Aufgaben und jetzt kein Ehrenamt wie der andere Vorstand. Das ist ja auch so eine gewisse Asymmetrie immer, dass ja ein ehrenamtlicher Vorstand hauptamtliche Geschäftsführer kontrolliert oder halt Weisungen erteilen kann.
Oder halt einsetzt überhaupt erstmal, ne? Ja. Also es ist ja auch, da ist man ja auch davon abhängig, wie gut unser ehrenamtlicher Vorstand da eben Kenntnisse und Einschätzungen in diesen Bereichen hat.
Ja, wir sind ja ein Podcast. Ich kann auch mal direkt einen Podcast-Tipp machen wir noch in die Shownotes rein. Es gab bei dem Gera Stadtgeflüster gab es ein spannendes Gespräch mit Olaf Albrecht, wo er auch so erzählt, wie er als Leistungssportler im Boxen war und dann halt Radsportfunktionär und dass er jetzt dann im Fußball gelandet ist über das Sponsoring von der von Köstritzer oder halt der Bitburger Brauereigruppe. Er war ja dann in Zwickau Geschäftsführer und bei Aue, das könnt ihr euch gerne mal einhören. Ich fand es auch ziemlich interessant, das Gespräch.
Cool. Vielen Dank für den Tipp.
Jo, dann haben wir noch eine Bitte. Und zwar, wenn ihr noch eure Stickerz-Pakete bestellen wollt. Also es gibt noch Stickerz-Pakete, ein cooles Stickers-Set. Also sehr viele Motive. Es gibt auch einen Sticker von unserem Podcast, den werdet ihr sicherlich dann auch bekommen, wenn ihr dann danach fragt und könnt ihr gerne noch bestellen. Das Ganze am besten dann über Instagram. Das seht ihr dann ja auch bei unserer Instagram-Seite. Also viel Spaß beim Bestellen und es gibt auf jeden Fall noch Stickerz für alle.
Und der Typ, der das macht, der ist doch echt cool.
Ja, viele Grüße von Maulwurf. Und dann, wir freuen uns ja auch immer über Kommentare von euch. Ganz interessant ist dann auch die Funktion, ihr könnt auch in Spotify direkt kommentieren und von anderen Leuten die Kommentare kommentieren. Also wenn ihr euch gerne mit uns in Kontakt treten wollt, macht das gerne direkt über Spotify oder geht auf die Webseite vom Aue Podcast oder schreibt uns bei den sozialen Netzwerken. Wir nehmen natürlich auch noch gerne eure Saisonwetten bis Ende August in Empfang. Also für den Auer Nachwuchs gebt gerne eure Saisonwette ab. Bisher ist relativ wenig reingekommen, denkt dran. Und wir haben auch einen Kommentar bekommen, den ich gerne nochmal vorlesen wollte von Laura. Und zwar hatte sie gesagt, dass beim Fantreff zwei Polizisten waren auf dem Fahrrad, die aber nur Fotos gemacht haben, anstatt was anderes. Und das finde ich auch interessant, weil wir uns letztes Mal gefragt haben, ob da Polizei war. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube auch, dass als wir nochmal reingegangen sind, dann stand da schon noch ein bisschen Polizei am Eingang oder so. Also aber auf jeden Fall ja nicht in dem Maße, wie man es in Deutschland hätte erwartet, oder Florian?
Nee, überhaupt nicht. Das war ja dieser ja Sachsen-Pokal-Charakter, der da einfach herrschte. Und wo dann der Kommentar da stand, erinnerte ich mich dran, dass wir die an der Kreuzung da oder in der Nähe von der Kreuzung, wo dieser Tesco war, gesehen hatten. Aber das war eben nicht präsent und das war ja auch mal ganz schön.
Auf jeden Fall ein gutes Erlebnis und ein starker Kontrast zu dem Polizeieinsatz am Wochenende jetzt.
Das stimmt, da als dann die überall, wir sind ja schon auf der Autobahn, war ja an jeder Abfahrt, stand dann die Mannschaftswagen. An einem Parkplatz war tatsächlich der komplett zugesperrt, also vorne abgesperrt und hinten abgesperrt und auch noch mit einem weiteren Mannschaftswagen abgesichert. Da waren wir uns nicht so sicher, ob da die Fanszene Rostock gerade war oder ob da was vorgefallen war. Aber das war schon wieder ein großes, großes Aufgebot und am Ende gibt's dann doch Pyro und der Mannschaftsbus wird wieder verschönert in die richtige Richtung. Interessant.
Da müsste man sich ja auch mal fragen, was hätten sie denn sonst mit den Spraydosen gemacht? Hast du eine Idee, Tobias?
Oh, bestimmt, das bestimmt man irgendeine Wand gesprüht, nehme ich mal an.
Ja, ich denke auch mal den Gästeblock verschönert aus ihrer Sicht.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja auch immer so ein Off-Topic, aber ich habe jetzt auch noch nichts gehört, dass irgendwie die Klos kaputt sind oder so. Also wer da gerne was findet, uns schicken, aber sonst geht das ja immer schneller, wenn diese Horrorgeschichten kommen.
Und sonst war es ja auch tatsächlich gestern um das Spiel herum habe ich jetzt nicht großartig mitbekommen, dass es Probleme gab. Also sowohl am Gästeblock selber, wie im letzten Jahr da mit unserer Gegentribüne der Ecke da und sonst auch nicht. Sie hatten Probleme am Eingang und sind deswegen später gekommen. Das wird wahrscheinlich mit dem Pyro-Schmuggeln zu tun haben. Aber ansonsten war es ja scheinbar recht ruhig, was ja auch eine schöne Sache ist.
Ja, es gab ein bisschen Probleme auf der Rückfahrt, dass der Rostock-Fans gepöbelt haben sollen. Aber das gehört leider mit dazu.
Naja, wir sollten es schon klar benennen. Es geht um rassistische Äußerungen gegenüber normalen Zugreisenden, die bei der Kulturhauptstadt in Chemnitz waren und sowas geht einfach gar nicht.
Auf jeden Fall.
Das hat ja auch nichts mit dem Fußball zu tun, dass man sich dann in der Art und Weise daneben benimmt.
Ja, das ist halt keine Pöbelei. Das muss man ja auch sagen. Aber traurig. Aber es ist ja eine allgemeine Tendenz, die es im Moment gibt. Überall.
Gut, dann würde ich sagen, kommt ins Stadion. Wir sehen uns dann gegen Havelse. Ich hoffe auch mal, das ist ja ein Sonntag, dass dann viele Leute das auch schon einplanen. Gerade auch wegen der Zeit, die ja dann auch ein bisschen später ist mit 16.30 Uhr. Ansonsten empfehlt uns weiter und schickt uns eure Saisonwetten. Tobias, Florian.
Auf jeden Fall.
Ja, so wird's gemacht, ne? Und damit möglichst viel Geld für eine Jugendabteilung zusammenkommt und Matze auch fröhlich ist, dass das Stadion richtig voll ist mit.
In diesem Sinne, bis bald.
Bis bald. Ciao.